NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio begrüßt sie Melanie Thieltges. Guten Abend. Sie wollen die Treppe nehmen und plötzlich wird es eng in der Brust oder Sie verspüren sogar einen stechenden Schmerz. Oder Sie sind ständig müde, haben Schweißausbrüche und es zieht in den Armen. Das sind ernste Warnsignale für die koronare Herzkrankheit, kurz KHK. In Deutschland ist laut aktuellen Zahlen der Deutschen Herzstiftung bei 4,7 Millionen Menschen eine KHK bekannt. Ursache dafür sind vor allem verstopfte Blutgefäße, die irgendwann die Blutzufuhr zum Herzen blockieren. Herzschwäche und Herzinfarkt sind die Folgen, wenn die koronare Herzkrankheit nicht erkannt und behandelt wird. Die aktuellen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung informieren unter dem Motto Gesunde Gefäße, gesundes Herz, den Herzinfarkt vermeiden. Bei uns ist Professor Dr. Johann Bauersachs. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie der Medizinischen Hochschule Hannover und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Und er hat heute Vormittag am Visite-Service-Telefon auch Ihre Fragen zum Thema beantwortet. Mehr dazu gleich. Ja, zunächst mal, Herr Dr. Bauersachs, die koronare Herzerkrankung, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Was ist das Tückische daran?
Also typischerweise entwickelt sich sowas über Jahre bis Jahrzehnte und das Tückische ist, dass es auch Patienten mit einem Herzinfarkt treffen kann, die vorher überhaupt nie was gespürt haben. Mhm. Wenn man spürt, wie Sie beschrieben haben, dieses enge Gefühl auf der Brust mit Ausstrahlung oft auch in den linken oder auch den rechten Arm, dann hat man ja schon ein Zeichen, ein Symptom und dann kann man zum Arzt oder zur Ärztin gehen und sich weiter abklären lassen. Tückisch sind diese Fälle, wo überhaupt keine Symptome auftreten. In fast allen dieser Fälle sind aber Risikofaktoren da für die koronare Herzkrankheit. Mhm.
Heißt das, unter Umständen ist es schon zu spät, wenn ich was davon merke? Also ist das dann schon weit fortgeschritten?
Genau. Also es kann in einigen Fällen so sein, dass eine koronare Herzkrankheit direkt mit einem Herzinfarkt auffällig wird. Und das Tückische am Herzinfarkt ist dann auch, dass man sofort auch dran versterben kann. Also dieser sogenannte plötzliche Herztod durch einen Herzstillstand, eine Herzrhythmusstörung aufgrund der Durchblutungsstörung kann das erste Anzeichen überhaupt einer KHK sein.
Was sind denn die Hauptrisikofaktoren?
Ganz wichtig sind Bluthochdruck, das Rauchen, eine Störung der Blutfette, eine Zuckerkrankheit und auch eine familiäre Belastung. Also was wir von unseren Eltern ererbt haben in Form der Gene, auch das spielt eine gewichtige Rolle.
Also beim Rauchen kann ich selbst beeinflussen, bei der Genetik eher nicht. Was kann ich noch beeinflussen selbst?
Man kann beispielsweise frühzeitig, ab 35 Jahre kann man das machen, spätestens ab 40, auch zu einer Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt gehen. Und dort können zum Beispiel ein Bluthochdruck erkannt werden. Dort können durch Blutentnahme auch die Blutfette bestimmt werden. Auch eine Zuckererkrankung kann erkannt werden. Und allein dadurch, wenn man es schafft, sagen wir mal, diese Faktoren wie Fette, Zucker und Bluthochdruck gut zu behandeln, dann vermindert man das Risiko für einen Herzinfarkt schon dramatisch.
Das sollten vor allem wahrscheinlich auch Leute tun, bei denen das in der Familie verbreitet ist.
Genau, also wenn zum Beispiel die Eltern, Vater oder Mutter schon in jüngeren Jahren mit 50, 60 Jahren einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall, diese Personen sollten ganz besonders darauf achten, dass sie frühzeitig zu so einer Vorsorgeuntersuchung auch gehen.
Dieser stechende Brustschmerz oder Angina pectoris ist ja als das Warnsignal für Herzprobleme vielen Menschen ein Begriff. Was löst denn diesen Schmerz überhaupt aus?
Das ist eine Minderdurchblutung des Herzmuskels jenseits einer höhergradigen Verengung. Man muss dazu sagen, dass da die Bandbreite sehr groß ist, also in den meisten Fällen muss ein Herzkranzgefäß schon mehr als 70 oder sogar 80% verengt sein, damit überhaupt eine relevante Minderdurchblutung ausgelöst wird und der Sauerstoffmangel dann dieses Herzmuskels löst dann die Beschwerden aus, die dann eben teilweise auch sehr heftig sein können. Üblicherweise aber nach kurzer Zeit, wenn man die Belastung beendet, auch wieder aufhören. Wenn das so ist, nennen wir das stabile Angina pectoris. Wenn das nicht aufhört, wenn es ein Vernichtungsschmerz ist und extrem stark und auch nach Minuten nicht aufhört, dann ist es meistens ein Herzinfarkt.
Okay. Auch bei Angina pectoris gibt es was Tückisches, nämlich das ist ein Symptom, das Frauen oft nicht haben.
Warum? Man sagt so schön, bei Frauen ist es typisch, dass es untypisch ist. Also wir wollen auch in Zukunft vermeiden, von typischen Beschwerden zu sprechen, weil Frauen haben häufig eben nicht dieses enge Gefühl auf der Brust mit Ausstrahlung, sondern die haben beispielsweise eine Übelkeit, Oberbauchbeschwerden, die haben Schmerzen zwischen den Schulterblättern, die haben so ein oft nicht so ganz eindeutiges Unwohlsein, was teilweise natürlich, wenn es belastungsassoziiert ist, dann kann man das eher schon dem Herz zuordnen. Wenn es aber beim Herzinfarkt plötzlich auftritt und anhaltend ist, dann wird es manchmal auch verkannt. Und da müssen die Ärztinnen und Ärzte noch hellhöriger sein, dass man keine Herzinfarkte auch übersieht.
Mhm. Frauen kommen im Schnitt mit einem Herzinfarkt später in die Notaufnahme, sagen Statistiken. Oft sterben sie dann eben auch daran. Heißt das, die Herzmedizin hat Frauen weniger auf dem Schirm gehabt oder noch?
Es ist eine vielschichtige Sache. Also Frauen sind meistens auch älter, etwa 10 Jahre älter im Schnitt, wenn sie einen Herzinfarkt bekommen, weil sie vor den Wechseljahren durch Östrogen dann auch noch einen gewissen Schutz haben, durch das weibliche Hormon. Und Frauen neigen manchmal auch dazu, das vielleicht wegzureden und nicht wirklich ernst zu nehmen. Und zum Teil wird es natürlich auch von den Ärzten nicht ernst genommen. Also wir hatten schon Fälle, wo beispielsweise der Rettungsdienst oder auch Ärzte eben beim Herzinfarkt eben relativ sicher sich waren, dass es kein Herzinfarkt sein kann, obwohl es zum Schluss doch einer war. Mhm. Und dann erfolgen natürlich Fehlbehandlungen und es kommt zur Verzögerung auch von der Wiedereröffnung des verschlossenen Ganzgefäßes mit Folgeerscheinungen dann wie Herzschwäche.
Das heißt also, die Symptome sind vielschichtiger, das haben Sie schon genannt. Da ist dann vielleicht auch was dabei, was man so einfach mal abtut und sagt, oh, ich habe heute Schmerzen zwischen den Schulterblättern, ist der Nacken verspannt. Also viel, viel ernster nehmen.
Ja, man kann natürlich jetzt nicht ständig immer denken, ich könnte jetzt einen Herzinfarkt haben. Man muss auch die Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen. Wenn Sie eine 20-jährige Frau sind, die keinerlei Risikofaktoren hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt extrem gering. Aber wenn Sie natürlich jetzt eine 60-, 70-jährige Frau sind, die vielleicht noch geraucht hat, die vielleicht auch einen Bluthochdruck und Bewegungsmangel hat und noch eine Zuckererkrankung, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt schon dramatisch höher.
Ja, Sie sagten schon, manchmal tun Betroffene so Zeichen erstmal als harmlos ab. Erleben Sie das öfter, dass deswegen auch Sachen versäumt werden?
Ja, und das ist jetzt nicht frauenspezifisch. Mhm. Es gibt ja auch den typischen Mann, der meint hier, ich bin stark, ich habe keine Beschwerden.
Sagen, ne? Symptome kleinreden ist eher eine männliche Sache.
Genau, ich gehe nicht zum Arzt. Also das ist auch bei typischen Symptomen machen sie oft nicht zum Arzt. Und bei Frauen ist es natürlich schwieriger, weil eben die Symptome nicht so eindeutig sind und weil ja man nicht wegen jeder Übelkeit gleich zum Arzt rennen will. Das ist einerseits verständlich. Andererseits, ich sage immer, man muss schauen, welche Risiken habe ich persönlich. Und wenn ich übergewichtig bin, wenn ich Bluthochdruck habe, wenn ich vielleicht in der Familie schon solche Fälle hatte bei Geschwistern, dann soll man unbedingt hellhörig sein und idealerweise noch bevor solche Beschwerden eintreten, mal zur Vorsorgeuntersuchung gehen.
Mhm. Nun kann ja keiner seine Gefäße von innen anschauen, das muss man schallen. Wird so eine Diagnose dann auch von den Kassen immer bezahlt? Also wenn ich jetzt beispielsweise noch jünger bin und habe das in meiner Familie?
Also es gibt ja diese Vorsorgeuntersuchungen, die bezahlt werden, auch schon ab 35 und 40. Und ja, Sie haben recht, also man kann jetzt nicht einfach durch ein EKG eine koronare Herzkrankheit ausschließen. Noch nicht mal durch einen Herzultraschall kann man eine koronare Herzkrankheit ausschließen. Man muss dann die Risikofaktoren addieren und man muss zum Beispiel, häufig wird noch ein Belastungs-EKG gemacht, wenn sich da Schmerzen provozieren lassen, dann geht man weiter in der Diagnostik und das wird dann auch bezahlt, wenn Symptome da sind. Beispielsweise auch wird häufig heutzutage auch ein Computertomogramm gemacht des Brustkorbs, wo man dann spezifisch auf die Herzkranzgefäße schauen kann. Und wenn man gar nicht weiterkommt und Beschwerden da sind oder wenn der Verdacht auf eine relevante Verengung ist, dann machen wir die Herzkatheteruntersuchung.
Also schon auch eine komplizierte Diagnostik. Gesunde Gefäße, gesundes Herz, den Herzinfarkt vermeiden, das ist das Thema heute bei uns in der Visite. Und Ihre Fragen dazu gleich. Im Studio ist Melanie Tiltges. Sie hören Visite, das Gesundheitsmagazin von NDR1 Niedersachsen. Mit rund 120.000 Todesfällen pro Jahr ist die koronare Herzkrankheit Sterbefaktor Nummer 1 in Deutschland, sagen Zahlen der Deutschen Herzstiftung. Die informiert in ihren aktuellen Herzwochen im Internet unter herzstiftung.de/herzwochen, aber auch bei vielen Expertenterminen darüber, wie die tückische Krankheit entsteht und wie sie behandelt wird. Und Ihre Fragen zum Thema hat Studioexperte Professor Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, heute Vormittag an unserem Visite-Service-Telefon beantwortet, zum Beispiel die von Frau Hohnstein.
Und zwar habe ich Herzinsuffizienz und wollte fragen, ob ich Kollagenpulver nehmen kann, denn das macht ja die Gefäße auch elastisch und beugt vielleicht eine Verstopfung vor, zwecks Herzinfarkt und so weiter, Schlaganfall und so. Nun weiß ich nicht, ob ich das nehmen kann. Das sind eigentlich vorgeschrieben immer so 10 Gramm am Tag. Also ich würde das, hab's mal ausprobiert, ist Vitamin C und Zink mit drin, also ist eigentlich super.
Frau Hohenstein, vielleicht kann ich da direkt einhaken. Also ich nehme an, dass Sie eine Herzschwäche haben, ohne dass Sie schon mal einen Herzinfarkt hatten. Und
nee, den hatte ich 2013 im Mai.
Ah doch, okay. Also Sie haben eine bekannte Erkrankung der Herzkranzgefäße und vor über 10 Jahren den Herzinfarkt gehabt. Also ganz wichtig ist dabei...
Also ganz leichten, ich hatte nochmal Glück, großes Glück.
Ja, wichtig ist dabei sicherlich, dass Sie einen Cholesterinsenker einnehmen. Also ich hoffe, das haben Sie. Und vielleicht auch einen Blutverdünner.
Blutverdünner brauche ich nicht. Ich habe eine Pumpleistung, hatte ich 10% und jetzt liege ich bei 50 circa.
Aber irgendeine Form der Blutverdünnung, entweder Aspirin 100 nach dem Herzinfarkt oder wenn noch Vorhofflimmern vorliegt, dann vielleicht eine andere Blutverdünnung. Aber zumindest ein Aspirin nach dem Herzinfarkt wäre sicherlich sinnvoll. Da müsste man fragen, warum Sie das nicht haben. Und ja. Kollagenpulver hat keine erwiesene Wirksamkeit jetzt für die Herzkranzgefäße oder andere Gefäße. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass der allergrößte Teil dann im Magen-Darm schon abgebaut wird, bevor es überhaupt ins Blut aufgenommen wird. Also das ist eher, sagen wir mal, jetzt nicht zu empfehlen. Es wird wahrscheinlich auch nicht schaden, aber es wird hochwahrscheinlich wenig nützen.
Naja, dann ist ja auch Quatsch, wenn ich das dann nehme.
Ich glaube auch, das ist eher nicht so sinnvoll. Ja. Und vielleicht sollten Sie Ihre Ärztin oder Arzt, jetzt Hausarzt oder Kardiologin, Kardiologen mal fragen, wegen der, wenn es wirklich ein Herzinfarkt war, Sie vielleicht sogar einen Stent haben, dann sollte typischerweise...
Nee, halt nicht.
Haben Sie nicht? Okay. Nee.
Nein, habe ich nicht. Und ich hatte auch die Halsschlagader, da haben sie auch... Ultraschall gemacht, vor 2-3 Jahren, war auch alles in Ordnung, also keine Verkalkung drin, nichts, gar nichts. Und ich habe auch keine Beschwerden. Manchmal ist es so, wenn ich jetzt hier, wenn der Wetterumschwung, wenn der Luftdruck sich ändert, ganz stark, dann ist so ein bisschen, und da hat mein Kardiologe gesagt, hinlegen, Bein hoch, Ruhe.
Okay.
So, und ja, das bringt eigentlich auch was,
ja. Ja, und das heißt, so enge Gefühle auf der Brust haben Sie jetzt gar nicht mehr?
Nee, absolut nichts.
Das ist doch schon mal gut. Dann ist wahrscheinlich insgesamt sind Sie soweit gut eingestellt. Trotzdem ist wichtig.
Also ich habe Ramipril, ja. Metoprolol und dann nehme ich noch Wassertabletten, Torazimid und Spiro. So, ja. Und die nehme ich jeden Tag.
Ja, das hört sich nach einer guten Herzschwäche-Therapie an. Und wenn Sie damit zurechtkommen, sollten Sie trotzdem auf jeden Fall aber auch körperliche Aktivität raus aus dem
Haus. Ich laufe jeden Tag eine Stunde.
Perfekt.
Ja, super.
Und ich wiege 58 Kilo. Also ja, ich habe auch kein Übergewicht. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Nix.
Nee, da haben Sie doch sehr vieles richtig gemacht. Und dann kann man die Herzschwäche wahrscheinlich auch gut behandeln.
Frau Hohenstein, dann vielen Dank und alles Gute für Sie.
Dankeschön und super für die Antwort. Dann kann ich meinen Kollagenpulver in den Müll kippen.
Tschüss.
Gut, alles klar. Danke, tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visitetelefon. Im Studio sind Professor Bauersachs und Melanie Tietges.
Hier ist Horst Könnecker aus Saarstedt.
Grüß Sie.
Ich war am Dienstag in der Behandlung, habe dort ein Herzkatheter bekommen oder eine Untersuchung. Und nun habe ich Schmerzen im Brustkorb hin und wieder. Ich wollte ihn fragen, ist es normal, wird das sich legen oder kommt etwas auf mich zu?
Na, es ist ja die Frage, hatten Sie vorher schon Schmerzen und was ist bei der Herzkatheteruntersuchung gemacht worden? Ist da eine Aufdehnung gemacht worden oder ist nur geschaut worden? Normalerweise hat man nach einer Herzkatheteruntersuchung keine Schmerzen.
Also es kam eine Verödung mit Elektroden oder so
ähnlich. Ah, also es wird praktisch keine Darstellung der Kranzgefäße, sondern ein Rhythmuseingriff gemacht. Und
richtig, der Herz flattern.
Ja, also ein Rhythmuseingriff, da wird ja... ganz gezielt, praktisch millimetergenau, werden Areale verödet elektrisch oder mit Hitze, wo eben Rhythmusstörungen hervorgehen. Und das tut eigentlich praktisch nie weh hinterher. Man kann natürlich auch mal, wissen Sie, wenn man 2 Tage im Krankenhaus war beispielsweise und auf den nicht so optimalen Betten gelegen ist, dann kann man auch mal sich so ein bisschen verspannt haben. Aber typischerweise ist da eigentlich keine Gefahr und Sie sollten es einfach mal beobachten, vielleicht noch ein paar Tage. Wahrscheinlich geht es ganz von allein wieder vorbei.
Dann bedanke ich mich für den Hinweis.
Alles klar, danke für Ihren Anruf. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Servicetelefon. Im Studio sind Melanie Thielkes und Professor Johann Bauersachs. Hallo.
Hallo. Also ich habe vor 2 Jahren einen Herzinfarkt gehabt mit 57 Jahren. Habe 4 Bypässe bekommen. 2 Bypässe waren gleich abgeknickt und mussten dann am nächsten Tag musste ich neu operiert werden. Jetzt ist meine Frage, ob diese Bypässe jederzeit nochmal wieder abknicken können. Und ist die Gefahr eigentlich groß, dass man nach so einem Herzinfarkt auch noch einen zweiten kriegen kann, obwohl man jetzt Blutverdünner nimmt und Cholesterinsenker?
Ja, hallo. Also ist ja offensichtlich, war ja eine schwere Erkrankung der Herzkranzgefäße, denn sonst hätte man ja einfach mit dem Katheter das lösen können, sondern Sie haben ja offensichtlich an mehreren Herzkranzgefäßen Verengungen gehabt und dann ist die Bypass-Operation ja auch heutzutage in vielen Fällen immer noch die beste Lösung. Schade, dass dann sie nochmal operiert werden mussten. Das kommt aber auch vor, weil typischerweise wird ein Schlagader-Bypass, also ein sogenannter arterieller Bypass genommen, der eigentlich für den Rest des Lebens meistens hält, auf die Herzvorderwand und dann wird noch auf die Herzseite und Hinterwand werden häufig auch sogenannte Venen vom Bein auch genommen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass schon auch solche Bypässe sich mal wieder verschließen können. Und wenn es so ganz früh postoperativ ist, dann war vielleicht ein Problem während der Operation. Es war alles nicht einfach. Jetzt im längeren Zeitverlauf, jetzt ist es ja schon über 2 Jahre her, da ist dann die Chance, dass die beiden anderen Bypässe, alle Bypässe aufbleiben, relativ hoch. Und insbesondere ist dann die Chance gut, wenn Sie Ihr Cholesterin gut einstellen und auch wenn Sie die üblichen Faktoren wie Bluthochdruck, Zuckererkrankung gut einstellen. Also da hat man meistens ja sogar jahrzehntelang dann gute Effekte von so einer Bypass-Operation. Also wir sehen immer wieder Patienten, die auch 20, 30 Jahre nach Bypass-Operation kommen und zumindest die wichtigsten Bypässe sind dann immer noch offen. Also da kann ich Sie schon beruhigen, aber eben gute Risikofaktoreneinstellung und auch sportliche Aktivität sind hilfreich.
Ja, gut, das habe ich. Also mein Cholesterin war eigentlich auch nie zu hoch. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich dann Cholesterinsenker nehmen muss.
Weil das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir das für Sie und auch für alle Hörerinnen und Hörer nochmal klarstellen. Es gibt nicht den Grenzwert, wo Cholesterin normal oder zu hoch ist. Und wenn man eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und einen Herzinfarkt hat und eine Bypass-Operation, dann weiß man, dass man das Cholesterin sehr, sehr stark senken muss mit Medikamenten, weil dann das Risiko für einen erneuten Herzinfarkt viel geringer ist oder auch für ein Bypass-Problem. Und das ist anders, als wenn man eben keine Erkrankung der Herzkranzgefäße hat. Dann kann man auch noch höhere Werte tolerieren.
Ah, gut. Okay, ja, ich bedanke mich für die gute, also informative Antwort.
Gerne. Perfekt, schönen Tag. Tschüss.
Alles klar, danke, tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Rauchen, Übergewicht und langes Sitzen. Wer so lebt, geht das Risiko ein, sein Herz dauerhaft zu schwächen. Die Folgen zum Beispiel von zu viel schlechten Nahrungsfetten und Nikotin können regelrecht an uns kleben bleiben. In den Blutgefäßen, die sich durch Ablagerungen verengen und die Zufuhr von sauerstoffreichem Blut zum Herzen erschweren. Gefäße gesund halten, koronare Herzkrankheit vermeiden. Darum geht es bei den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung und auch bei uns in der Visite. Mein Studiogast ist der Kardiologe Johann Bauersachs. Ja, Herr Professor Bauersachs, wir haben über Risikofaktor Rauchen und die koronare Krankheit schon mal gesprochen. Wie bedeutend ist das tatsächlich?
Es ist wirklich dramatisch wichtig. Und wer heutzutage noch behauptet, er wüsste nicht oder sie wüsste nicht, dass Rauchen gefährlich ist, lügt einfach, weil wir wissen ganz genau, dass der Herzinfarkt, die koronare Herzkrankheit, aber auch ganz viele Krebserkrankungen und auch ganz viele Lungenerkrankungen wie obstruktive Lungenerkrankungen mit dann dauerhafter Atemnot, das wird alles durch das Rauchen verursacht. Mhm. Also der Fall ist, glaube ich, klar. Wir müssen es nur schaffen, dass möglichst jetzt weniger Menschen dann auch der Sucht des Rauchens unterliegen.
Mhm. Und die haben oft ja auch Probleme, da wirklich langzeitmäßig von loszukommen. Gibt es spezielle Programme zur Entwöhnung?
Auf jeden Fall. Also viele Menschen schaffen es eben nicht alleine. Ein wichtiger Faktor ist immer, dass im Haushalt nicht noch jemand raucht. Also ich sage immer, ihr müsst alle zusammen aufhören, weil wenn jetzt, sagen wir mal, der Mann noch raucht und die Frau versucht aufzuhören, das ist praktisch nicht schaffbar. Und dann ist wichtig auch, dass man sich ja sowohl medikamentöse als auch psychotherapeutische Unterstützung ja auch holen kann. Es gibt ganz klare Raucherentwöhnungsprogramme für solche extrem stark abhängigen Menschen. Aber viele Menschen können das auch alleine schaffen.
Mhm. Auf jeden Fall müssen die Zigaretten weg, wenn das Herz gesund sein soll. Ein anderer Risikofaktor, der aus den Nahrungsfetten kommt, ist das Cholesterin. Es gibt ja Gutes und Schlechtes. Sagen Sie nochmal, welches ist welches?
Ja, eigentlich gibt es nur noch das Schlechte, sage ich mal. Also wir schauen auf das sogenannte LDL, Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin. Das ist das Schlechte. Früher hat man gedacht, HDL ist wirklich gut, aber da ist man davon abgekommen, weil Medikamente, die das HDL erhöhen, jetzt nicht sich durchsetzen konnten, weil es unterschiedliche HDL-Cholesterine gibt und deswegen ist der HDL-Wert nicht mehr so entscheidend. Mhm. Das Entscheidende ist LDL und ich möchte auch noch mal sagen, es ist nicht nur die Nahrung, also auch dünne Menschen, die sich gut ernähren, ich selbst bin ein Beispiel dafür, können trotzdem ein hohes LDL-Cholesterin haben, weil das genetisch auch bestimmt wird und zum Beispiel in der Leber wird der Großteil des Cholesterins produziert im menschlichen Körper und das ist zum erheblichen Teil unabhängig von der Nahrung. Also von daher, beides ist wichtig, gesunde Ernährung, Übergewicht vermeiden, schlechte Fette vermeiden, aber manche Menschen haben eben eine familiäre Neigung auch zu erhöhten Blutfetten und da hilft dann nur Medikation.
Mhm. Also unser Fettstoffwechsel macht uns da auch manchmal einfach einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem können wir das ja über die Nahrung auch beeinflussen. Welche Lebensmittel stehen denn auf der roten Liste? Da hat sich ja auch vieles verändert.
Ja, früher hat man ja gedacht, wenn man Margarine isst statt Butter, dann tut man sich was Gutes. Das ist eher verlassen. Früher hat man auch gedacht, man darf keine Eier essen.
Richtig.
Jeder Mensch darf auch ein Ei essen am Tag, aber man muss das Ganze im Gesamtkonzept der Ernährung auch sehen und eine mediterrane Kost jetzt mit viel Gemüse und mit Ballaststoffen, mit Hülsenfrüchten, mit Körnern ist sicherlich eindeutig zu bevorzugen und was wir vermeiden sollten, sind eben tierische Fette. Mhm. Also wir essen alle zu viel Fleisch in den meisten Fällen, muss man sagen. Also insbesondere auch rotes Fleisch und wenn da noch viel Fett dran ist, das ist sicherlich ungünstig und das sollten wir vermeiden. Und wir sollten eben auch solche Kohlenhydrate wie jetzt schlechte Zucker vermeiden, weil die einfach dann auch zu Übergewicht führen und das Ganze auch nochmal zusätzlich negativ beeinflussen.
Wir können aber noch mehr tun, denn die positiven Effekte für Bewegung, gerade auch fürs Herz, da gibt es auch Erkenntnisse dazu.
Ja, also Bewegungsmangel ist ein ganz, ganz wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und da können wir alle was tun. Das muss schon im Kindesalter anfangen. Wir haben heutzutage ja sehr viele übergewichtige Kinder. Wir haben Kinder, die nur noch am Handy hängen und sich nicht mehr bewegen. Also raus aus der Wohnung und Sport machen. Da müssen die Schulen wahrscheinlich auch noch mehr mitmachen, aber auch die Eltern, denen tut es selber gut. Und wenn man den Kindern vorlebt, dass man sich bewegt, dann machen es die Kinder auch.
Also es fängt schon damit an, dass man zum Beispiel zum Kindergarten oder zur Arbeit zu Fuß geht mit dem Rad fährt. Da kann man das ja auch ganz gut in den Alltag einbauen. Aber auch sonst ist natürlich Ausdauersport wie Gehen, Laufen super fürs Herz.
Auf jeden Fall. Und ich sage immer, alles, was ein bisschen Spaß macht, was sich in den Alltag gut integrieren lässt, das macht man dann auch. Und man muss sich nicht zwingen, dann irgendwie zum Sport zu gehen. Wir sagen, auf jeden Fall sollte man so 2 bis 3 Stunden pro Woche sportlich aktiv sein. Nicht nur Ausdauersport, auch durchaus Kraftsport, Training im Studio, all das ist hilfreich, aber eine Ausdauerkomponente sollte sicherlich auch dabei sein.
Ja, ich habe jetzt nochmal gelesen, dass isometrisches Krafttraining, also das, wo man wirklich so auch lange Positionen halten muss, für Herz-Kreislauf-Patienten total gut sein soll, also auch richtiges Krafttraining.
Ja. Ja, Kraft und auch Intervalltraining, also zum Beispiel mal zwischendurch sich mehr anstrengen und dann wieder weniger. Also dieses Intervalltraining wird sehr beworben. Also es ist eigentlich egal, was man macht, es muss ein bisschen Spaß machen. Schwimmen ist zum Beispiel sehr gut, weil es die Gelenke nicht belastet. Joggen, Fahrradfahren, alles geht im Studio. Nur das hilft auch dann natürlich, das Gewicht zu halten. Und neben dem Herzen ist es ja auch wichtig für die Muskulatur, für die Koordination. Sogar Krebserkrankungen sind seltener bei Menschen, die sich mehr bewegen.
Mhm.
Bei der koronaren Herzkrankheit, da geht der Pumpe in unserem Körper langsam die Luft aus. Das haben Sie schon so ein bisschen beschrieben. Schlimmstenfalls kommt es ja zum Infarkt. Wann passiert das genau?
Also ein Herzinfarkt wird ausgelöst durch einen kompletten Verschluss eines Kranzgefäßes. Und das erfolgt dann, wenn ein Plaque, also eine atherosklerotische Masse, die aus Fett und Kalk bestehend sich in der Wand abgelagert hat, wenn da die Oberfläche einreißt, lagern sich sehr schnell Blutplättchen an und das führt dann oft innerhalb von Minuten zum kompletten Verschluss des Kranzgefäßes und dann fließt kein Blut mehr in die Peripherie.
Da kann man natürlich vorher was tun, wenn es vorher erkannt wird. Welche Behandlungsmöglichkeiten der koronaren Herzkrankheit haben Sie und wenden Sie an?
Also bei der chronischen Form, wenn man Beschwerden hat, die wieder weggehen nach Ende der Belastung, dann können wir zum Beispiel durch einen Stent, also durch eine Erweiterung dieser verengten Stelle mit meistens Einlegen auch eines Stents sehr gut helfen. Dann sind die Symptome meistens weg. Wichtig ist aber, dass ja wir mit so einer Ballondilatation und Stent nur die eine Stelle behandeln. Mhm. Und die anderen Stellen, wo auch atherosklerotische Veränderungen sind, die werden durch Medikamente behandelt. Mhm. Also deswegen ist in diesen Fällen dann auch eine Cholesterinsenkung, typischerweise mit einem sogenannten Statin, essentiell. Und auch das Aspirin 100, das sogenannte Herzass, um die Zusammenballung von Blutplättchen zu verhindern. Und selbstverständlich auch eine gute Blutdruck- und Blutzuckereinstellung.
Im Ernstfall zählt ja jede Minute. Können Sie noch mal sagen, was bei einem Herzinfarkt zu tun ist, wenn ich Ersthelfer bin, Angehörige?
Also wichtig ist überhaupt mal den Verdacht zu haben. Das heißt, Verdacht auf Herzinfarkt, den Rettungsdienst anrufen, dass ein Rettungswagen und typischerweise auch Notarzt kommt und den Patienten nicht alleine lassen. Das ist wichtig, weil ja auch beim stabil scheinenden Menschen mit einem Herzinfarkt plötzlich Rhythmusstörungen auftreten können und der Patient verdreht die Augen und hat einen Herzstillstand. Deswegen nicht alleine lassen und sobald der Rettungsdienst da ist oder der Notarzt, da wird auch ein EKG geschrieben und es wird auch eine dauerhafte EKG-Aufzeichnung gemacht, um solche Rhythmusstörungen von vornherein schon zu erkennen. Der nächste Schritt ist dann die möglichst schnelle Wiedereröffnung des Herzkranzgefäßes. Zeit ist Muskel, heißt es so. Jede Minute zählt. Und dann ruft der Notarzt, die Notärztin, die rufen dann schon in Krankenhaus an, wo ein Herzkatheterlaborteam auch im Dienst immer bereit steht. Und dann wird gesagt, hier, Patient mit Herzinfarkt kommt direkt ins Herzkatheterlabor und dann kommt das Team gegebenenfalls von zu Hause eben ins Herzkatheterlabor, übernimmt die Patientin den Patient und dann wird sofort ein Herzkatheter gemacht und dabei wird dann mit einem dünnen Drähtchen das verschlossene Herzkranzgefäß wieder eröffnet und dann wird mit einem Ballon aufgedehnt und ein Stent eingesetzt. Idealerweise sollte das schon innerhalb der ersten 60 bis 90 Minuten nach Schmerzbeginn sein.
Also jede Minute zählt beim Herzinfarkt, aber damit es gar nicht so weit kommt, machen wir auch diese Sendung Gesunde Gefäße, gesundes Herz. Und Ihre Fragen zum Thema, die beantwortet Professor Bauersachs gleich. Zu viel Arbeit und Stress, zu wenig Bewegung und Schlaf, dazu reichlich Zigaretten. Wer dann noch mit Übergewicht zu kämpfen hat, riskiert, dass sein Herz schlapp macht. Oft jahrelang unbemerkt lagern sich Verkalkungen an den Wänden von Gefäßen ab. Sie sind die Ursache für die koronare Herzkrankheit, die zu Infarkten und plötzlichem Herztod führen kann. Vorbeugen, Gefäße schützen, Warnsignale erkennen, Thema bei den aktuellen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie auch auf der Internetseite der Herzstiftung. Und bei uns ist Johann Bauersachs, Chefarzt für Kardiologie in Hannover und er hat Ihre Fragen zum Thema heute Vormittag am Visite-Hörertelefon beantwortet, zum Beispiel diese.
Und zwar habe ich vor 20 Jahren Herzinfarkt gehabt und habe zwei Beinpässe gekriegt und bislang ist auch alles gut gewesen. Ich bin regelmäßig zur Kontrolle und jetzt ist voriges Jahr mein Bruder hatte eine verkalkte Herzklappe und ist daran operiert worden. Und anschließend, zwei Tage später, kriegte er einen Schlaganfall und ist seitdem ein Pflegefall. Und als ich jetzt im März auch wieder zur Kontrolle war, hat mein Arzt gesagt, dass meine eine Herzklappe leicht verkalkt ist. Man müsste da mal, mal beigehen. Jetzt habe ich aber so viel Angst, dass mir das Gleiche wie meinem Bruder passiert.
Ja, also vielleicht kann ich mich dazu gleich äußern. Also wenn Sie seit 20 Jahren nach dem Herzinfarkt mit den Bypassen gut zurechtkommen, das ist schon mal schön. Also das hat offensichtlich ja gewirkt. Jetzt wollte ich einmal fragen, haben Sie denn überhaupt irgendwelche Beschwerden?
Nein, habe ich ja
komplett
nicht.
Ohne Symptome. Also dann ist man sicherlich zurückhaltend, auch an so einer Herzklappe was zu machen. Und Sie haben gesagt, leicht verkalkt. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil man typischerweise einen Eingriff einer Herzklappe nur macht, wenn da eine schwere Verkalkung, eine schwere Verengung beispielsweise da ist. Ja. Dann kann es sinnvoll sein, aber man kann auf jeden Fall, solange man komplett ohne Symptome ist, das heißt ohne Atemnot, ohne Engegefühl, unter Belastung, dann kann man gerade auch, wenn Sie so einen Schicksalsschlag beim Bruder mitbekommen haben, dann kann man sicherlich da auch noch erstmal zuwarten.
Ja gut, leichte Atemnot habe ich schon, aber mittlerweile bin ich 78 und da wird es ja nicht besser.
Ja, wobei es gibt viele Menschen, die ja in ihrem Alter auch komplett ohne Symptome sind. Also man darf es nicht einfach auf das Alter schieben. Aber ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, einzuschätzen, wie verengt ist die Herzklappe wirklich. Und da gibt es ja die Graduierung zwischen leicht oder mittelschwer oder schwer. Und wenn das eindeutig schwer verengt ist und auch Atemnot da ist, dann muss man zumindest mal ernsthaft drüber nachdenken, ob so eine Herzklappe nicht mit dem Herzkatheter ersetzt werden kann. Ehrlicherweise ist auch das zwar ein furchtbarer Schlag dafür ein Bruder gewesen, aber wenn man eine Klappenintervention macht, also das mit dem Katheter ersetzt, ist ein Schlaganfall ja deutlich seltener jetzt als unter 1%. Und dann ist natürlich diejenigen, die es trifft, das ist natürlich furchtbarer Schlag. Aber andererseits ist das Ersetzen der Herzklappe, wenn die Notwendigkeit da ist, dann sicherlich mit besseren Aussichten verbunden, als wenn man es nicht machen würde.
Also sollte ich es doch noch mal kontrollieren lassen, wie schwer das ist.
Ja, also man muss sich ganz sicher sein, dass die Klappe wirklich schwergradig verengt ist. Wenn das ganz eindeutig ist, dann ist wahrscheinlich ein Klappenersatz sinnvoll.
Ach so. Ja, gut. Dann bedanke ich mich erstmal.
Danke Ihnen sehr für Ihre Frage. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch.
Tschüss. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Servicetelefon.
Und zwar habe ich eine Frage wegen meiner kranken 85-jährigen Schwester. Sie ist im März diesen Jahres in der Schüchtermann-Klinik an der Herzklappe operiert worden. Das war ein bisschen kompliziert, weil ihre Herzklappe zu klein ist. Meine Schwester hat leider einen äußerst starken psychischen Stress und öfter tut ihr das Herz weh. Deswegen wahrscheinlich. Und das sind unglücklich traurige Sachen im Verhältnis zu ihren Kindern, die sich nicht um sie kümmern. Aber warum ich anrufe, ist die Frage, wir sitzen hier immer noch beim Frühstück und sie wird jedes Mal nach dem Frühstück, jeden Tag wird sie sofort wieder müde. Sie schläft eigentlich ganz gut. Warum sie dauernd müde ist, ob der Professor dafür eine Antwort hat.
Naja, ist wirklich schwer zu sagen. Also meistens ist ja so, dass bei Menschen in ihrem Alter wie bei ihrer Schwester auch eine gewisse Herzschwäche vorliegt. Also ich glaube nicht, dass da ein Herzinfarkt droht. Das hat jetzt mit dem Thema heute nichts zu tun. Aber trotzdem ist es ja wichtig. Und eine Herzschwäche kann dazu führen, dass man häufig müde ist. Aber ich nehme ja an, sie hat wahrscheinlich eine neue Herzklappe eingesetzt bekommen.
Ja, hat sie.
Und dann sollte es eigentlich besser sein. Aber es kann trotzdem ja noch eine Herzschwäche zurückbleiben. Vielleicht ist auch der Blutdruck eventuell mal ein bisschen niedrig. Das gibt es
ja
auch.
Das liegt in unserer Familie. Das kann sein.
Ah ja, okay. Also das sind so zwei Dinge, die mir einfallen. Aber da müssen Sie, glaube ich, mal mit der Ärztin oder dem Arzt mal sprechen, Hausarzt oder Kardiologin, dass Sie das beschreiben. Vielleicht kann man ja auch mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen, um zu überprüfen, ob da es zu Blutdruckabfällen kommt. Vielleicht nimmt sie ja auch morgen zum Frühstück immer ihre Medikamente und dann kommt es nach dem Frühstück zum gewissen Blutdruckabfall. Man kann mal überlegen, ob man nicht Medikamente auch auf den Abend legt und nicht alles morgens einnimmt.
Ja, meine Schwester hat leider auch beginnende Alzheimer. Also sie vergisst eine ganze Menge. Sie ist aber schlank, hat sehr viel abgenommen, wiegt ungefähr 48 Kilo und ist eigentlich beweglich, im Gegensatz leider zu mir. und sie hat einen Hund, sie geht viel raus.
Na, das ist doch gut. Also Bewegung tut auf jeden Fall gut. Und aber in einem höheren Alter, wo Sie beide sich befinden, bitte nicht jetzt noch mehr abnehmen, sondern wichtig ist, dass man auch aufpasst, dass man nicht zu leicht wird.
Ja, das ist, ich sehe das ja, die ist nur noch Haut und Knochen.
Ja, dann füttern Sie sie mal gut.
Ja, aber sie sagt, sie ist auch einigermaßen gut. Komisch, ne?
Ja, nee, aber dann, also ich glaube, Blutdruck wäre mal was man noch klären könnte oder Herzschwäche.
Das ist niedrig bei ihr, nicht so in unserer Familie. Ich bin 89, ich bin der Kopf meiner Schwester, ich habe nämlich Polyneuropathie und sie ist meine Beine.
Ja, perfekt, da ergänzen Sie zwei sich ja gut.
Ich danke Ihnen schön.
Ja, tschüss. Das Visite-Beratungstelefon im Studio sind Melanie Tilkes und Professor Johann Bauersachs. Frau Hühne. Sie wollten uns was erzählen.
Ja, also ich habe natürlich ganz große Antennen eben entwickelt über das Thema Herzerkrankungen, OPs und so weiter. Und mein Mann hatte eine Herzerkrankung, aber die genetisch war. Und er hat seinen Vater mit 13 Jahren verloren. Und der Vater war damals 48 Jahre und mein Mann ist mit 49 Jahren gestorben. Und was das Traurige ist, mein Mann wollte nie Kinder haben. Also der Wunsch war da bei uns, aber er hatte Angst, dass diese Erkrankung dann doch irgendwie weitervererbt wird. Und ich denke, heute ist es für mich eine vernünftige Entscheidung gewesen, wenn es damals auch hart war. Aber ich bin über viele Jahre habe ich ihn begleitet. Er hat also die Operation mit 40 erlebt und ihm wurden 3 Katheter, glaube ich, gelegt. Und er hat 9 Jahre noch damit gelebt. Und wir hatten eine wunderbare Zeit. Und mein großes Glück war, dass ich dabei war, als er also dann verstorben war. Also es war beim Einkauf. Er hat sich ins Auto gesetzt und ist eingeschlafen. Also ich habe sowas Tiefes, Schmerzliches noch nie in meinem Leben erlebt und habe viele Jahre gebraucht, um das zu begreifen.
Vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen, Frau Hühne. Und ich denke, das ist natürlich auch für viele Angehörige von Menschen, die ja genetisch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun haben, auch nochmal ein Appell, da ganz genau nachzuschauen.
Absolut. Schön, dass ich das einfach mal loswerden konnte. Nach so vielen Jahren traue ich mich auch an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, ich glaube, Herr Bauersachs möchte da noch was zu sagen aus seiner täglichen Praxis.
Ja, danke.
Ja, Frau Hühne, vielen Dank, dass Sie es mit uns teilen. Ich meine, ich nehme an, dass jetzt nicht eine spezielle genetische Abklärung gemacht wurde, sondern dass man einfach aufgrund der familiären Geschichte und dem gleichen Alter, wo sowohl Vater als auch Sohn ihr Mann dann verstorben sind, daraus geschlossen hat, dass das eine starke genetische Belastung ist oder wurde auch eine genetische Untersuchung gemacht?
Oh, das kann ich Ihnen jetzt nach so vielen Jahren gar nicht mehr sagen. Es ist 21 Jahre her. Also muss ich wirklich sagen, das ist jetzt für mich schwer nachvollziehbar. Ich weiß halt nur, dass dieser Rat einfach da war und dass mein Mann also vorher schon diesen Entschluss gefasst hat. Denn er ist, als er gemustert wurde, ausgemustert worden aufgrund seiner Herzgeschichte. Und von der Seite her weiß ich nicht, was ihn dazu bewegt hat, dass er einfach diese Entscheidung traf, bloß nicht noch ein Kind. Und er sagte zu mir, sollte ich mal früher gehen, dann bist du allein und das will ich nicht. Also allein mit dem Kind, ne? Diese Sorge allein ums Kind.
Ja, vielen Dank. Nee, Sie haben das nochmal sehr eindrücklich vor Augen geführt, dass eben das, was wir vererbt haben von unseren Vorfahren an genetischen Dingen, dass wir da auch natürlich mit vorsichtig sein müssen und gegebenenfalls dann auch frühzeitig auch ärztlichen Rat aufsuchen sollten.
Also das unterstütze ich total. Also ich weiß eben, dass damals mein Mann auch sagte, ja, ich bin ja nicht nur vorbelastet über meinen Vater. Meine Mutter hat mit Bluthochdruck zu tun. Meine Schwestern sollen ja aufpassen, hat er gesagt, weil er 2 Schwestern hat und hatte natürlich. Und von der Seite her ist das wirklich ein Appell an alle, die damit zu tun haben, die in der Familie solche Beobachtungen machen. Und dass man rechtzeitig guckt, was zu tun ist.
Ja, können wir nicht besser sagen. Vielen, vielen Dank, Frau Hühne.
Ja, bitteschön.
Alles Gute für Sie.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Und eine schöne Zeit. Tschüss.
Das war unsere Sendung Visite bei NDR1 Niedersachsen heute zum Thema gesunde Gefäße, gesundes Herz, den Herzinfarkt vermeiden. Vielen Dank an meinen Studiogast, Professor Johann Bauersachs. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie der Medizinischen Hochschule Hannover und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Und die informiert in ihren aktuellen Herzwochen zum Thema noch bis Ende November. Infos und Termine unter herzstiftung.de/herzwochen. Am Mikrofon war Melanie Thieltges. Ich sage Tschüss, noch einen schönen Abend und passen Sie immer gut auf Ihr Herz auf.